Herzlich willkommen an alle Poppies zur nächsten Folge, und zwar Folge 21. Ja, ich begrüße euch aus Bamberg. Mein Name ist Dominik Theodoro und natürlich auch wieder mit dabei der überragende Lennart Stechmann. Ganz herzliche Grüße von mir nach Göttingen. Lennart, hallo.
Hi Dom, das ist ja mal eine nette Begrüßung. Das bin ich überhaupt nicht mehr gewohnt, hier in diesem Podcast so schön begrüßt zu werden. Da ist meine Stimmung direkt oben. Ich habe Bock auf die neue Folge und gebe natürlich ganz liebe Grüße zurück nach Bamberg.
Ja, Lennart, ich hoffe, du freust dich auch weiterhin in der Folge, so wie du dich gerade gefreut hast. Aber ich bin mir sicher, das wird was. Ja, heute unser...
Du holst mich zurück auf den Boden der Tatsachen dann wieder,
ja,
ne?
Ja,
da kann ich drauf zählen.
Bestimmt wird es da die eine oder andere Situation geben, wo ich nochmal austeilen kann. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, ja, Lennart, lass uns doch mal über unseren heutigen Gast reden.
Gerne, der ist schon ein bisschen aufgeregt, ja, ich sehe das hier gerade schon.
Der hat gerade schon in die Kamera wild mit seinen Armen geflext. Aber ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass er, wie du schon gesagt hast, ein bisschen aufgeregt ist. Es ist tatsächlich mal wieder eine Nominierung, ne? Er wurde nämlich nominiert von,
ja.
Weißt du das noch, von wem?
Natürlich, von unserer Leichtathletin.
Genau, von Nele.
Nele Eckhardt hat ihn nominiert, und das fand ich auch besonders interessant, dass da die Nominierung kam. Und er hört ja gerade schon mit, der Gast, da werden sich ein paar Fragen drauf beziehen, können wir ihn schon mal vorwarnen, die Zusammenarbeit da mit der Nele.
Was ich jetzt, bevor ich ihn dann auch letztendlich vorstelle, was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ja, passend zu diesen momentan ja doch tropischen Temperaturen in Deutschland, kann ich den Poppies auf jeden Fall versprechen, dass es heute ganz besonders heiß wird, ja. Lennart, das hat nichts mit dir zu tun, also du brauchst gar nicht so zu grinsen. ich glaube, ich sag einfach nicht mehr viel. Ich möchte...
Hör mal auf zu labern.
...heute Daniel Jan Gulasch, jetzt sage ich schon wieder Jan Gulasch, das ist gar nicht sein richtiger Name, Daniel Jan Gulasch, möchte ich heute hier ganz herzlich bei Brain Pops begrüßen. Daniel, hallo.
Ja, moin, grüße euch. Ja, mal gucken, wann du endlich lernst, meinen Namen richtig auszusprechen, Dominik.
Das habe ich, ja, es hat sich einfach so eingebürgert, ich weiß auch nicht, woran das kommt.
Jan Gulasch, schön mal ein Gulasch essen, ja, klasse, Dom.
Sagst du auch Spaß, aber funny Story eigentlich dazu, kann ich direkt auch erzählen, im Studium.
Ja, das war
erstes Semester tatsächlich. Eins von den, ja, eher wenige Male, wo ich mal Essen bestellen wollte. Und ja, ich glaube, ich wollte eine Pizza bestellen. Irgendwie so war es eine Geschichte. Bei irgendeinem Italiener in Göttingen. Und ich musste meinen Namen erstmal da, ja, buchstabieren, und als ich dann angefangen habe, ja bitte, ich möchte gerne das und das haben, mein Name ist Daniel Jan Gulasch. Was für ein Gulasch möchten Sie? die witzige Story ist, dass ich auf Lautsprecher war und natürlich mit Kommilitonen mitgehört haben, und da ist dann dieses Gulasch draus geblieben, und tatsächlich haben noch ein paar Kommilitonen von mir damals eher meinen Nachnamen als Gulasch und nicht als Jan Gulasch. Jan Gulasch wird jetzt übrigens richtig
ausgesprochen. Ja, solche Stories hatten wir hier schon. Solche Stories hatten wir schon mit Namen hier im Podcast. Alle, die sich zurückerinnern an die Folge mit Mike Stockton. Wie hieß er da nochmal, Dom? Kannst du dich dran erinnern? Auch eine ganz, ganz wilde Verwechslung mit dem Nachnamen. Aber ich krieg's nicht.
Ach, ich krieg's auch nicht mehr zusammen. Ich weiß, wovon du sprichst. Ja, ja. Vielleicht um unsere Poppies mal kurz auf Temperatur zu bringen. Der Daniel, der ist Sportwissenschaftler und hat mehrere Jahre in Göttingen auch als Athletiktrainer gearbeitet und sich insbesondere ja um das Krafttraining, um das Reha-Training, auch für die Basketball-Nachwuchssportler gekümmert. Aber ich glaube, Daniel, gib uns doch mal kurz einen Rundumschlag zu deiner Person, was du so gemacht hast, wo du in Göttingen gearbeitet hast und wo du vielleicht sogar jetzt momentan gerade stehst.
Das ist schon auch interessant, ja.
Von wo soll ich denn anfangen? Also, ich bin eigentlich seit 12 Jahren, also ich war 12 Jahren in Deutschland, habe mit Studium angefangen in Göttingen 12 Jahre gelebt quasi, und mit Sport und VWL damals angefangen, letztendlich relativ schnell entschieden, hey, VWL ist nicht so mein Ding, wird nichts mit der Marketing-Branche, Fußball und Wolfsburg und Pipapo. Ein Sportmaster in Rehabilitation und Prävention gewählt in Göttingen. Damals noch relativ frisch und eigentlich auch richtig geil, muss ich sagen, weil da wurde erst für mich richtig klar, ich möchte unbedingt in diesem Bereich halt tätig werden. Ja, so kleine Verletzungen, die ich auch miterlebt habe, haben nochmal besonders dazu hingeführt, dass ich mich dafür entschieden habe, hey, Sporttherapeut und Athletiktraining mit Leuten ist eher so die Sache, mit der ich mich beschäftigen möchte. Und ich hatte auch das Glück, ein Praktikum zu machen bei Rainer Junge damals, während meinem Masters. Ich glaube, es war erstes oder zweites Semester. Und habe dann genau. Also wir reden jetzt nur über Göttingen. Ich war nirgendwo anders tatsächlich in Deutschland, sondern tatsächlich da, wo meine Mutter geboren ist, auch die letzten 12 Jahre gelebt. Und ja, bei Rainer Junge habe ich auch die erste Stelle bekommen. Nach dem Studium, also erstmal auf 450-Euro-Basis während des Studiums und anschließend während des Studiums auf 20 Stunden, dann hoch auf 30 und Vollzeit letztendlich. Ja, nach der Zeit bei Rainer Junge, die ging, glaube ich, 2 Jahre lang, 2 bis 3 Jahre, wurde dann das Athletikum geöffnet. Da habe ich dann auch euch beiden kennengelernt. Ja, und das waren die letzten Jahre in Deutschland. Nochmal, wie viele Jahre war das denn? Dann meine 3,5 Jahre in Athletikum, glaube ich.
Oder ja, 2,5. Das kommt ganz gut hin. Vielleicht sollte man da im Zuge dessen auch nochmal erwähnen, dass ja in Göttingen das dort ein Basketballtrainingszentrum gebaut wurde. Und ja, anschließend an dieses Trainingszentrum hat sich halt die Reha-Praxis, ja, das Athletikum halt quasi auch angeschlossen und du warst dort als Trainer dann tätig und die Profis haben dort halt auch ihr Krafttraining absolviert und dann bin ich natürlich, sind wir beide eigentlich so zum ersten Mal.
Zum Beispiel Icke, ne? Die Profis, da das war ich damals, nicht Dom.
Lennart genau, war so nicht derjenige, genau, der immer halt vorm Spiel und vom Aufwärmen noch mal ein bisschen Bizeps Curls gemacht hat mit Lenny Larisch.
Intensiv.
Ja, genau. Ja. Nee, das Athletikum ist tatsächlich, das war für mich noch mal der nächste Step, muss ich sagen. Das war richtig interessant, damals mit Sebastian Junge zusammen halt den sportwissenschaftlichen Bereich da aufgebaut, mit Uwe Klaassen, das ganze Physio-Team, das war eigentlich eine richtig geile Idee, finde ich. Auch das Konzept hat ganz gut gepasst, weil es nicht nur um die Reha ging, sondern auch halt Prävention und Performance letztendlich. Also da haben wir mit Athletikum Junge tatsächlich nicht nur die Basketballmannschaft, sondern rund um Göttingen viele Hobbysportler oder auch andere Profis, wie Nele Eckert zum Beispiel, betreut. Und das war echt so ein ganzheitliches Konzept, was ich bisher, muss ich ehrlich gestehen, noch nirgendwo so richtig gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Bamberg ist, ob da es ähnlich gearbeitet wird, aber das, was in Göttingen da aufgebaut wurde, ist für mich immer noch einzigartig.
Und Daniel, ich will unbedingt nochmal auf diese Zeit in Göttingen, was mich interessiert. Daniel, du hast ja dann nach diesen 3,5 Jahren Athletikum einen riesigen Schritt gewagt und ja, erzähl uns doch mal, nimm uns doch mal mit, was dich da so bewegt hat und vielleicht sagst du erstmal, wo du jetzt momentan gerade bist, weil Leute, die dich nicht kennen, die wissen das natürlich nicht. Also, hol doch da noch mal ein bisschen aus.
Ich glaube, das wird ja ein bisschen klarer. Ich glaube, das erkennt man auch meine Aussprache. Ich bin in Deutschland geboren, auf Zypern aufgewachsen. Also meine Mutter kommt aus Deutschland, aus Göttingen, wie gesagt, und mein Vater kommt aus Zypern. Und mit 20 bin ich dann, wie gesagt, zum Studium nach Deutschland gegangen. Und für mich war immer irgendwie das Ziel, irgendwann will ich zurückkehren. Und das wurde natürlich immer intensiver in den letzten Jahren. Besonders wenn man halt ja gewisses Alter erreicht, denkt man, okay, wenn man diese Ständigkeit gehen möchte, dann muss man bald den Schritt wagen. Und das habe ich dann auch letztes Jahr. Im November 2019 bin ich dann wieder zurück in die Heimat gekehrt, nach Zypern, in Nikosia. Und da habe ich letztendlich ein kleines Rehab- und Performance-Zentrum geöffnet. Und letztendlich ging es in mein Center eher darum, Athleten, Hobbysportler und von A bis Z Leute zu betreuen und das deutlich individuell. Also es geht in die Richtung von Personal und Semi-Personal Training, so dass ich tatsächlich die Gelegenheit habe, die Leute intensiv, individuell bei mir zu haben, und es soll nie im Vergleich wie andere Fitnessstudios hier arbeiten, so sein, dass Leute rein und raus gehen und man weiß nicht, okay, was hat wer gemacht und wie ist der Stand momentan. Und zum Glück bisher, seit 2,5 Monate sind wir jetzt geöffnet, nach der Covid-Zeit, Lockdown-Zeit, die wir auch hier auf Zypern hatten, war nicht das Schönste, aber ich bin auch gespannt, was in den nächsten Monaten abläuft. Aber momentan, touch wood, läuft es gut. Kann nicht klagen.
Ja, das ist gar ganz interessant. Wie würdest du da vielleicht die Unterschiede zum Athletikum, also aber Physiotherapie oder sowas in die Richtung hast du nicht? Also du bist schon, das ist schon was anderes als in Göttingen von der Aufmachung her. Das ist quasi, wie du sagst, hauptsächlich One-on-One-Training. Oder wie sehr geht das noch weiter darüber hin?
Genau, also der ursprüngliche Gedanke war, ich will irgendwas hier öffnen, was jetzt nicht so common ist. Und ich will was öffnen, was mir Spaß macht und wo ich gut drin bin. Oder zumindest glaube, dass ich gut drin bin. Und ja, letztendlich habe ich die Erfahrungen gesammelt, die ich im Athletikum, im Reha-Zentrum Rainer Junge gesammelt habe. Und mich hat immer so eine Kleinigkeit gestört. Also beim normalen Gym oder beim normalen Reha-Zentrum ist es so, du machst in der Regel eine Einweisung, betreust den Kunden die ersten 60 oder 90 Minuten intensiv, erklärst den Übungen und so weiter und so fort, hast vielleicht nochmal die Übersicht für einen zweiten oder sogar einen dritten Termin, aber irgendwann macht er dann alleine seine übrigen 6 oder 10 Einheiten, oder wenn er Mitgliedschaft abschließt, macht er halt dementsprechend, je nachdem, was er gebucht hat für die nächsten Monate, seine Einheiten. Und das war immer für mich ein bisschen unübersichtlich. Wenn du halt Termin hast, kannst du nicht kurz mal sagen, hey, ich muss den anderen mal ganz kurz korrigieren, oder das kannst du nicht andauernd machen, das kann mal eine Ausnahme sein, aber wenn du immer einen Termin bist und der andere macht halt vielleicht eine Übungsausführung nicht richtig, wenn das sich häuft, ist es natürlich kontraproduktiv. Und das wollte ich halt vermeiden. Also das war nicht die Regel, muss ich ehrlich gestehen. Also in der Regel ist man so besetzt, dass wir alles kontrollieren können. Aber mich persönlich stört das, wenn ich sogar ein kleines Detail irgendwie nicht kontrollieren kann. Also ich möchte sehr gerne das Training komplett kontrollieren. Und das habe ich tatsächlich so geschafft hier, indem du halt jeden Termin halt betreust. Und ich habe zum Beispiel in meinem Gym, ich habe über 120 Quadratmeter, und die Regel ist, nicht mehr als 4 Leute dürfen gleichzeitig trainieren. 4 Leute kann ich ganz gut kontrollieren. Und wenn ich eine Neuanweisung habe, ist es so, dass ich dann tatsächlich ein 1:1 mache und da keiner im Raum ist. Oder wenn irgendjemand im Raum ist, bin ich zu 100% sicher, okay, diese Person ist schon seit mehreren Monaten seit mehreren Wochen in seinem Plan, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es vernünftig ausführt. Und somit kann ich bei 4 Leuten ganz gut alles kontrollieren. Ich bin da, ich dokumentiere alles, und ja, das wollte ich eigentlich so ein bisschen besser machen als vorher. Das war so der Gedanke, der mich noch dazu geführt hat.
Aber ist ja auch, dein Claim ist ja auch Master Your Movement, und das, was du erzählst, ist ja sehr, sehr auf Qualität gepolt, sage ich mal. Also geht nicht in Richtung Quantität, sondern wirklich die Qualität des Trainings. Und da will bestimmt der Dom auch mal was zu sagen, oder? Da müsste doch das Herz ausgehen, Dom, wenn du sowas hörst.
Naja, Lennart, du musst verstehen, bei Daniel und mir hat es ja, also gleich als wir uns kennengelernt haben, hat es irgendwie sofort Klick gemacht. Ich habe in Göttingen habe ich immer erzählt, dass wir so beide aus dem, das sage ich immer ganz gern, dass wir, was das Training anbelangt, immer aus dem gleichen Buch gelesen haben. Ich weiß nicht, ob das so verständlich rüberkommt, dass wir halt gleiche Ansichten haben, gleiche Ansichten von Training, Übungen, Ausführungen und so weiter und so fort. Ja, und deswegen ist Daniel natürlich auch, nicht nur deshalb, aber auch deshalb sind wir uns natürlich, ist ein guter Freund von mir geworden. Und deshalb haben wir uns auch während der Zeit in Göttingen immer intensiv ausgetauscht, und ich hatte halt immer jemanden, zu dem ich gehen kann und mit dem ich darüber sprechen kann. Und das ist natürlich wertvoll, wenn du einen hast, der auch immer da ist, ja, eher im Athletikum, ich war natürlich bei uns im Trainingszentrum unterwegs, ja.
Ja, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, Weil du warst ja immer auch mit auf der Fläche, wenn wir da damals Training hatten, als ich da noch mittrainiert habe. Und das war eigentlich immer ganz gut, Daniel, weil man bei dir schnell rausgefunden hast, du hast die gleichen Ansätze wie Dom, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und du konntest dann quasi auch nochmal, wie du es gesagt hast, wir waren, glaube ich, in der Regel fast, wie viel waren wir immer so, Dom, auf der Trainingsfläche? 8 zu 10 vielleicht, ja. 13, 14 manchmal sogar. Manchmal haben wir es gesplittet, da waren es weniger. Aber einfach nochmal ein paar Augen zu haben. Ich weiß noch, da hast du mir auch ab und zu nochmal so Tipps gegeben und ja, das wusste man schon immer auch sehr zu schätzen als Spieler, einfach nochmal ein Augenpaar mehr dazu haben. Also da konnte ich mich auch direkt hineinversetzen in dem, was du jetzt gesagt hast bezüglich Malta, dass es da nochmal anders intensiver.
Das war natürlich für mich auch mega interessant. Das war für mich natürlich auch mega interessant, auf einmal mit einer professionellen Basketballmannschaft zu arbeiten. Und das ist natürlich, glaube ich, für jeden Sportwissenschaftler ein Ziel, mal auch mit Profiathleten zu arbeiten. Und auch wenn es mal bei der einen oder anderen Einheit eine Spaßrunde gewesen ist, erinnere ich mich an ganz viele Einheiten, die wir auch mal ein bisschen gelächelt haben, weil es tatsächlich so, dass für mich das eine Riesenerfahrung war. Also ich habe da echt viel mitgenommen, auch von Dominik natürlich viel mitgenommen, weil es ist nochmal ein anderes Kaliber, mit 13 oder 14 Leute gleichzeitig zu arbeiten, als jetzt individuellen Trainingsplan zu machen. Da ist das Setting komplett anders. Ich glaube, da kann Dom auch viel mehr zu erzählen als ich. Aber das habe ich ja auch damals erlebt, als ich die Basketballmannschaft von den Damen hatte. Und auch mit der Jugend, das kannst du überhaupt nicht so aufbauen, wie ich das zum Beispiel bei 1:1 Training bei einer Reha von irgendjemanden mache, der vielleicht auch jetzt kein professioneller Sportler ist. Das ist auch nochmal ein anderer Ansatz dann.
Wie ist das für dich, wenn ich da jetzt mal, oder die Frage geht so ein bisschen an fast an beide. Wie ist das, wie würdest du den Unterschied beschreiben zwischen für dich jetzt als Trainer mit einem Profisportler zu arbeiten? Sagen wir jetzt mal im Basketball oder eine Leichtathletin oder wie auch immer, gibt es ja ganz viele Beispiele, also aber klar auf Leistung gepolt versus jemanden, der vielleicht da ist, einfach um sich besser zu fühlen, um gesünder zu werden, um abzunehmen, um Schmerzen loszuwerden. Das gibt ja ganz viele Ziele, mit denen man auch in so ein Fitnessstudio mit dem man ins Krafttraining gehen kann. Vielleicht könnt ihr das da mal so ein bisschen vergleichen, wie das ist, für euch da zusammenzuarbeiten, Unterschiede. Was gefällt euch besser? Irgendwie sowas in die Richtung.
Dom?
Leg du ruhig los, Daniel, du bist unser Gast.
Also,
Dom darf dann im Anschluss.
Mir ist tatsächlich so, ich sehe gerade auch Riesenunterschiede mit den Personen, den Klienten, die ich hier in Zypern habe, zu Deutschland. Tatsächlich war es Deutschland, ja, wie gesagt, auch ein anderer Ansatz, weil da hast du entweder direkt einen Patienten, der von dem Physiotherapeuten zu mir kommt. Das fehlt mir übrigens sehr, eine Rückmeldung von dem Physiotherapeuten zu bekommen. Ich habe einen Patienten mit vorderem Kreuzbandriss und dann ist er zuerst, um ein bisschen das Prinzip zu verstehen, wie es im Athletik rumläuft, ist er zuerst beim Physiotherapeuten, macht dann eine Anamnese mit ihm in der Regel und hat vielleicht sogar ein paar Einheiten erstmal nur mit dem Physiotherapeuten und dann kommt der hinten zum Sportwissenschaftler, die Trainingsfläche, die ihr auch eher kennt. Und da ist dann unsere Aufgabe, das vom Physiotherapeuten, sprich vielleicht an Beweglichkeit oder an genaue Diagnostik nochmal, wie der chirurgische Ablauf war und so weiter und so fort. Das hilft uns natürlich dann auch, einen Trainingsplan zu planen und zu machen. Und das fehlt mir hier. Also ich habe hier tatsächlich auch gerade eine Patientin mit einem Kreuzbandriss und da versuche ich erstmal mit irgendjemand hier in Kontakt zu treten. Mit irgendeinem Physio, wo sie mal 6 Einheiten war, beim Arzt, wo sie ja ab und zu mal Termine hat, wo ich mir denke, okay, das bin ich so nicht gewohnt, ich brauche mehr Infos. Letztendlich, um ehrlich zu sein, letztendlich kann ich den Kunden ja auch sehen und letztendlich werde ich dann auch einen vernünftigen Trainingsplan mit ihr machen und dann auch Step by Step alles aufbauen. Ich mache ja auch meine eigene Anamnese, ich mache ein Screening, versuche zu sehen, wo die Probleme sind. Aber nochmal, 2 Augen sind top, 4 Augen ist halt das Doppelte. Und das wird nochmal helfen, wenn irgendeine andere Person darüber schaut und vielleicht nochmal was anderes ist, was ich nicht genau sehen kann. Und besonders der Ansatz vom Physiotherapeuten ist vielleicht dann in diesem Sinne auch mal hilfreich.
Ja, und das ist ja dann, Dom, mach du mal, sorry.
Ja, ich wollte nochmal auf deine Frage eingehen, Lennart.
Ja.
Zum Thema Unterschied mit dem Profisportler und mit dem Alltagshelden zu trainieren. Ich muss dazu sagen, ich habe mehrere Jahre im Fitnessstudio auch als Trainer gearbeitet. Da hat das so für mich angefangen, neben dem Studium schon. Und was ich jetzt, wenn ich darüber so ein bisschen reflektiere, was ich dann auch gesagt habe, als ich angefangen habe, mit den Profis zu trainieren, ich glaube, mit dem, ich sage jetzt gerne mal Alltagsheld, habe ich immer das Gefühl gehabt, ist es einfacher, etwas zu verändern, in Bezug auf einem beispielsweise den Schmerz zu nehmen, durch verschiedene, was weiß ich, Übungen, Interventionen, whatever. Ja, beim Profisportler finde ich das deutlich schwerer, ja, weil da geht's ja letztendlich immer darum, wenn er irgendwas hat, ja, dann heißt es ja immer, okay, er muss so schnell wie möglich zurückkommen, ja. Aber auch, wenn er etwas hat, was ihm nicht am Training hindert, was ihn aber stört, ja, während des Trainings, ist das auch nicht ganz so einfach, weil ich kann mit den Interventionen, die ich dann davor oder nach dem Training mache, kann ich dem natürlich helfen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Intervention dann ansetzt und es ihm besser geht, ist halt, ich will jetzt nicht sagen geringer, aber es ist deutlich komplizierter, weil er ja dann trotzdem ständig wieder trainieren soll. Kommt das so ein bisschen rüber, was ich
meine? Also du meinst, dass quasi das Mindset von einem Profiathleten oder na, sagen wir so, dass das, was von einem Profiathleten erwartet wird, ist natürlich was anderes als von einem Alltagshelden. Und da ist es schwieriger, Resultate zu kriegen.
Ja, aber
das ist vielleicht auch mit eurer Idee des Krafttrainings ein bisschen mehr konform. Weil, ja,
genau.
Ich meine, so ein Profi-Basketballer, das ist nicht gut, was der für seinen Körper macht. Da brauchen
Ganz
wir jetzt
genau.
eigentlich nicht drum herum reden, oder?
Das sind so die Rahmenbedingungen, sind für einen Profisportler, wenn er erstmal was hat, was ihn, aber wo er dann quasi trotzdem noch in der Lage ist, mit zu trainieren. Die Rahmenbedingungen sind dann natürlich für den schlechter, weil er ja trotzdem jeden Tag trainiert und nicht wirklich Zeit hat, um mal eine Pause zu machen, ja, weil wenn die Athleten trainieren können, dann sollen sie natürlich trainieren, ja, das ist natürlich immer irgendwo das Ziel. Da ist natürlich auch meine Aufgabe, dann ja, zu kommunizieren, dass es vielleicht auch mal angebracht wäre, ihnen vielleicht mal ein Training rauszunehmen, aber das ist halt nicht immer ganz so einfach.
Ich glaube,
das ist für mich so, dass
ich kann dir nur zustimmen,
Ja, erzähl, Daniel.
Nee, weil ich...
Die Latenz ist heute ein bisschen stark, aber alles gut, leg los.
Nee, letztendlich kann auch eine ganz normale Person auch Zeitdruck haben. Die muss zurück zur Arbeit, die muss Geld verdienen und so weiter und so fort. Der Unterschied ist tatsächlich, dass die Schmerzskala bei einer Person... Sagen wir mal jetzt, für mich ist es so, wenn irgendeine Person Schmerz hat und die Schmerzskala über 5 von 10 ist, als Beispiel, müssen wir mit der Übung irgendwas variieren. Also es soll nicht dieser Schmerz da sein. Beim Basketballer, korrigiere mich, wenn es anders ist, ist es so, wenn die Schmerzskala 5 von 10 ist oder auch 6 von 10, ja, vielleicht muss er immer noch trainieren und vielleicht muss er immer noch spielen.
Mhm. Ja, es ist eher die Frage, kann es auch eine 8
aushalten? Genau. Also da ist es tatsächlich, da geht es vielleicht bis zu eine 8 oder vielleicht sogar eine 9. Es ist natürlich auch eine individuelle Sache. Aber viele Spieler geben das eher auch nicht zu. Die wollen natürlich leisten. Die haben nochmal einen anderen Druck, weil das natürlich, das ist, womit die Geld verdienen. Und bei einer anderen Person ist es vielleicht sogar ein bisschen einfacher. Also sagen wir jetzt mal ein Hobbysportler, der einen Beruf hat, wo man es ein bisschen einfacher ist, mal eine Auszeit zu nehmen und tatsächlich auf seinen Körper zu hören. Ganz ehrlich, die Menschen sind natürlich nicht dazu gemacht, Profisportler zu sein oder Leistungssportler auf hohem Niveau. Trotzdem sind auch die Menschen nicht dazu geschaffen, vorm PC zu sitzen, 8 Stunden im Tag. Also jeder hat seine Probleme mit Position und das, was er in seiner Arbeit leistet.
Ja, aber das, was du gerade angesprochen hast, das hatte ich mir vorher schon Notizen gemacht, und zwar das Gefühl für den eigenen Körper. Das hast du gerade so ein bisschen angesprochen, dass man das ja einfach entwickeln muss. Und das ist ja, so wie ich euch miterlebt habe, schon ein sehr großer Bestandteil jeweils von eurem Training, dass ihr darauf achtet, dass der Klient oder die Klientin immer besseres Gefühl für den eigenen Körper bekommt. Sei es jetzt in der Ausführung, sei es, was Schmerzen angeht, darauf zu hören oder darauf nicht zu hören, was geht jetzt, was geht gut. Und einmal vielleicht noch kurz mal auf die andere. Habt ihr da, seht ihr da Unterschiede zwischen Alltagshelden und Profisportlern, denen das vielleicht leichter fällt, da auf den Körper zu achten? Und ein Stichwort, das ich da noch reinwerfen würde, wäre Cars. Das passt für mich da ganz gut rein. Spielt doch mal damit, ihr beiden Athletiktrainer, du, ihr beiden Performance-Coaches.
Dom, willst du, soll ich?
Ja, du kannst anfangen, ich schließe mich danach an.
So, bevor ich zu Cars komme, ich glaube, ich kann dir deine Frage besser beantworten, weil das sehe ich momentan mit vielen Klienten, die ich habe. Wenn ich eine Übung davor stelle und ich sehe, der Kunde macht sie, es gibt für mich keine Übung, die richtig oder falsch ist oder richtig oder falsch ausgeführt wird, sondern spürt er das da, wo ich möchte. Eine Kniebeuge kann man 1000 Varianten von machen. Einbeinig, Knie nach vorne, Knie nicht nach vorne und so weiter und so fort. Sogar auf Fußspitzen kann man eine Kniebeuge mittlerweile machen. Das bedeutet, dass es nicht falsch ist, sondern es kommt man darauf an, was für Voraussetzungen natürlich jede Person hat. Und wenn er das da spürt, wo ich möchte, dann ist alles gut. Also ich stelle bei jeder Übung immer die Frage, wo spürst du das? Wie empfindest du das? Und da kann ich dir recht geben, ein Sportler durch seine Erfahrung, weil er auf seinen Körper natürlich vielleicht besser hört oder ja, besser kennt, durch Verletzungen, durch das Training, was er jahrelang gemacht hat, wird er dir eher antworten oder einfacher antworten. Eine Person, die da nicht gewohnt ist, so eine Frage zu bekommen, ist dann eher so, okay, ich glaube, ich spüre es da, bin mir aber nicht sicher. Es ist Empfinden, ist der Muskel, der arbeitet. Ich habe Kunden tatsächlich, die sagen, meine Knochen tun andauern. Ja, das sind nicht deine Knochen, das ist vielleicht die Muskulatur, die da ein bisschen, angeschränkt ist, schwach ist oder was auch immer. Natürlich können auch Knochen Schmerzen verursachen, aber in diesem Falle war das tatsächlich nicht Knochen, weil es gibt nicht das Empfinden dazu, bei vielen, wie und wo soll ich das spüren? Oder was ist das, was ich spüre? Ist das Muskel? Ist das? Und da kann ein Sportler es deutlich besser, glaube ich, erkennen.
Genauer. Mhm. Mhm. Dom, würdest du dem zustimmen?
Ja, definitiv. Da kann ich Daniel nur zustimmen, aber auf deine Frage davor noch mal einzugehen. Ich bin ja ein großer Freund vom weniger ist mehr. Ja, und das hat ja, da haben wir in der letzten Folge mit Dom auch so ein bisschen drüber gesprochen. Da meinte Dom ja auch, dass man auf der anderen Seite aber halt auch einen vernünftigen Reiz setzen muss im Krafttraining, dass sich auch eine gewisse Anpassung anschließt. Trotzdem setze ich mir immer, ist immer ein ganz wichtiges Ziel von mir während der Saison. Ja, man hat ja immer ganz viele, auch viele neue Jungs, mit denen man arbeitet. Ja, ich möchte das halt schaffen, dass die Athleten selbstständig für sich, wenn ich mal nicht dabei bin, ja auch gute Entscheidungen treffen können. Ja, und da geht's natürlich auch wieder darum, da geht's wieder um dieses weniger ist mehr, ja. Man muss halt lernen, auf seinen Körper zu hören, ja. Und das geht halt nur, ja, mit ausprobieren, ja. Und das wollte ich nochmal sagen, wollte ich nochmal auf deine Frage eingehen, die du vorher gestellt hast, dass das ja so ein bisschen meine Handschrift ist, ja. Dass ich niemanden zwinge, irgendwas zu machen, was sich nicht gut anfühlt. Und da komme ich auch schon wieder darauf zurück, das ist halt bei jedem unterschiedlich, ne? Aber da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, aber irgendwie führt es mich trotzdem immer wieder da in die Richtung.
Und dann, wie, jetzt seid ihr da drauf eingegangen, ein bisschen auf Schmerzen, Körpergefühl, und ich habe ja vorhin die Frage noch mit dem Stichwort Cars beendet. Wie sehr spielt das irgendwie eine Rolle? Weil, also ich habe das jetzt von euch schon ganz oft gehört, ihr sagt controlled, articular, bla bla bla. Und da muss man ja sich wirklich ein bisschen Zeit für nehmen, Gefühl für dieses jeweilige Gelenk, was man da bearbeitet, entwickeln. Und vielleicht könnt ihr da einfach mal kurz drauf eingehen, weil ich finde, das ist so das neue Ding, oder mittlerweile ist es gar nicht mehr so neu, aber so das Ding, was gerade so umschwebt. Und ich sehe das oft so ein bisschen missbraucht, dass da Leute einfach so durchrushen und überhaupt nicht verstehen, worum es da irgendwie eigentlich geht. Deswegen wollte ich nochmal darauf hier ein bisschen heute eingehen.
Daniel, da würde ich vielleicht erstmal kurz vorwegschießen. Das hat ja so ein bisschen was auch mit was wir vorhin schon gesagt haben, mit unserer Trainingsphilosophie zu tun. Du entwickelst ja über die Jahre hinweg als Coach so deine eigene Philosophie und findest Sachen, die funktionieren und findest Sachen, die vielleicht weniger funktionieren. Und das in Bezug auf beispielsweise auf diese CARs, die du gerade angesprochen hast, diese Controlled Articular Rotations. Daniel, erzähl doch nochmal, wie das Ganze, wo das herkommt, wie du drauf gestoßen bist und wie uns das beide irgendwo so ein bisschen abgeholt hat, ja, weil ich hatte ja vorhin gesagt, ich stand mit Daniel immer im extrem engen Austausch, was Training anbelangt und ja, Daniel, hol doch mal aus.
So, ja, eigentlich kommt das Prinzip CARs oder der Gedanke CARs von Dr. André Ospina von Functional Anatomy Seminars. Zum Glück, ich glaube, du bist sogar darauf gestoßen, Dom, irgendwann kam es mit irgendeinem Video von mir und meintest, hey, guck mal, oder irgendeine Fortbildung, meintest du zu mir, hey, guck mal, da ist ja eine Fortbildung. Also übrigens, Dom, Lennart, bei Dom ist es so, ich glaube, jede zweite Woche, seitdem ich ihn in Athletium kennengelernt habe, kam er mit irgendeiner Fortbildung, die er machen wollte oder die interessant war.
Ja.
Bei mir ist es erstmal so, ja, Dom, erzähl mal, was hast du denn wieder und so weiter. Natürlich sind auch viele Sachen sehr, sehr interessant gewesen, aber...
Aber da ist immer wie so ein kleiner Hund, der da in so mit so einem Schwanz wedelnd ankommt, so morgens um 7:30, so du noch nicht mal den ersten Kaffee getrunken, so, ich hab was Neues, das ist mega geil, lass mich erzählen, das ist der Hammer.
Mittlerweile ist das mit der Literatur, die er natürlich durchgeht und liest, mit den Büchern, dann bekommt man auch immer wieder Informationen, die natürlich mega hilfreich sind, versteht mich nicht falsch, weil wer Dom nicht darauf...
Sehr positiv gemeint, Dom.
Wäre Dom nicht darauf gestoßen, glaube ich, würden wir nie, was heißt nie, also irgendwann würden wir da schon von hören, aber nicht so früh vielleicht im Vergleich zu anderen Facilities in Deutschland, glaube ich, waren wir einer der ersten, die irgendwie damit gearbeitet haben. Und zumindest hatte ich den Eindruck, ich habe das nur zum Social Media in Deutschland
gesehen.
Mittlerweile arbeiten schon viele damit und es ist schon ein Begriff, glaube ich, deutschlandweit oder auch europaweit. In den Staaten ist es schon ein paar Jahre her, wo das so eingeführt wurde. Naja, um Doms Frage auch zu antworten, bei dem Functional Range Conditioning war letztendlich die Fortbildung, die Dom gemacht hat. Und dann kam er auch richtig begeistert zu mir im Athletikum, hat mir erstmal alles erklärt, was er so da gemacht hat. Und da war für mich direkt, hey, Lampe an, die Ding, das ist eine super Idee, tolle Idee, macht Sinn für mich. Dieses Verständnis für Bewegung nochmal im Sinne von Rotationsbewegungen zu bekommen und zu verstehen, das ist Stichwort CARs, kontrollierte artikuläre Rotation. Wenn du zum Beispiel dein Sprunggelenk bewegst, einfach so, ist es schön und gut. Das macht man auch unbewusst vielleicht im Alltag, wenn man merkt, oh, ich bin gerade ein bisschen stiff, ich kreise den mal so ein bisschen, machst du wahrscheinlich gerade jetzt.
Ein bisschen Hüfte kreisen, ja.
Aber wenn du das kontrolliert machen möchtest, musst du natürlich den Endpunkt der Bewegung erreichen. Bedeutet, du gehst so weit es geht in die Flexion, in die Extension, in die Rotation und dementsprechend siehst du dann auch direkt als Trainer, wie ist seine Bewegung? Kann er das kontrollieren? Kann er das nicht kontrollieren? Und da hast du schon mal das erste Feedback über eine Person vor dir. CARs zum Beispiel mache ich mit jedem Kunden, der kommt. Das ist für mich eine Art von Screening, Beobachtung. Natürlich muss ich wissen, was sind die Ziele von meinen Kunden, was ist die Historie von dem Kunden. Ich würde jetzt nicht CARs von morgens bis abends machen, weil CARs kann man mit einem großen Zeh machen und mit einem Nacken aufhören. Also es ist, man kann jedes Gelenk, was der Körper hat, bewegen, mit Rotationsbewegungen, mit diverse andere Bewegungen und das ist für uns oder für mich natürlich eine Beobachtung, wo ich jeden Kunden sehen kann, hey, seine Hüfte ist shitty und da müssen wir arbeiten. Der kann überhaupt nicht in die Abduktion und vielleicht ist das der Grund, warum er auch Schmerzen hat irgendwo anders. Und das ist immer, sind die ersten 15 Minuten von der Einheit auch. Da würde ich immer wieder ein paar Cues mit reinwerfen, mach das und das und das sind die ersten, die 90-90s, wo man sich auf dem Boden positioniert und mal das Bein hebt. Das sind immer die ersten Minuten von die Einheiten von meinen Klienten.
Ja, ich finde halt diesen Hintergedanken, den du jetzt gerade schon beschrieben hast, hinter diesen CARs, finde ich halt so schön. Einfach dem eigenen Nervensystem mal zu zeigen, ey, guck mal, den großen Zeh, den kannst du übrigens auch bewegen. Ne? Also der muss nicht immer in so einem fetten Turnschuh, wenn man jetzt von einem Basketballer im Hinterkopf vielleicht hat, der stecken. Den kann man auch bewegen oder auch mal so ein Fußgelenk einfach mal ganz bewusst zu rotieren. Und das ist dann, seht ihr da vielleicht auch nochmal, um die Frage von vorhin aufzugreifen, ist das da bei Sportlern auch so, dass die sich jetzt spezifisch bei Cars leichter tun oder sind die durch diese ja sehr einseitige Belastung teilweise, also wenn ich mir meine Fußgelenke angucke, ich glaube, da sehe ich bei den Cars im Vergleich zu einem Alltagshelden schwach aus.
Ja, nicht nur du wahrscheinlich, Lennart. Ich glaube, Dominik ist jetzt auch nicht der Master der Lendenwirbelsäulen Cars. Oder zumindest war er nicht, jetzt ist er vielleicht sogar besser da drin.
Also, was ich dazu sagen kann, es ist, manchmal muss ich halt auch echt dreimal hingucken, weil ich dann auch mal erschrocken bin, wie schlecht das dann wirklich auch mal beim Athleten aussieht, ne? Und aber jetzt mal wenn wir uns jetzt mal Athlet, Alltagsheld, ich muss eigentlich sagen, dass man bei allen oder bei dem Großteil wirklich erkennen kann, da ist noch ziemlich viel Platz für Verbesserungen. Ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel auf diese Cars konzentriert, ja, weil man muss ja immer sich vor Augen halten, dass so ein Bewegungsausmaß, ja, beispielsweise in der Hüfte oder so, ja, ist letztendlich viel größer, als unser Nervensystem uns vielleicht momentan den Zugriff darauf erlaubt. Ja, und die Idee dahinter ist ja, dass man diese Sachen immer und immer und immer wieder macht, damit sich danach halt Verbesserungen anschließen, ja. Und vielleicht jetzt nochmal auf dieses System zu sprechen zu kommen, warum mich das so abgeholt hat und warum das für mich so unglaublich viel verändert hat, auch einfach in der Art und Weise, wie ich habe einfach das Thema Training an und für sich viel besser einordnen können dadurch, aus meiner eigenen Position gesehen. Lennart, du weißt das ja noch bestens damals, als ich selber so, ja, ich würde schon sagen, kräftige Rückenprobleme hatte und so mich tagsüber so gut wie gar nicht mehr bewegen konnte. Dann bin ich halt zu diesem Seminar gefahren und hatte eigentlich wenig Hoffnung, dass da jetzt was Neues kommt, was mir helfen kann, weil ich wirklich überall gefühlt war und alles ausprobiert habe und nichts geholfen hat. Und dann bin ich dahin und die haben dann halt die Lösung für mich gefunden. Und das war ganz einfach, das war so ganz offensichtlich, ja. Und da war ich halt sowas von überrascht und dachte mir so, hey, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mich jetzt die letzten 5, 6 Jahre so viel mit diesem Thema beschäftigt, Training, Athletiktraining, wie schaffst du es, dass es Athleten auf dem Feld gut geht, dass sie keine Kniebeschwerden haben, bla bla bla. Aber nichts, was ich auch in irgendeiner Weise kennengelernt habe, hat Sachen so verdeutlicht wie dieses Seminar, ja. Und natürlich bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen voreingenommen, weil das mir so unglaublich geholfen hat. Aber der große Vorteil von diesem System ist jetzt auch in meiner täglichen Arbeit mit den Jungs, ich habe als Coach, wenn ich mich da so ein bisschen auskenne, was diese Strategien anbelangt, kann ich unglaublich einfach sehen, wo wer eine Einschränkung hat, ja, in welchem Gelenk, ja, das sieht man. Und ich habe jetzt so viele Optionen daran zu arbeiten, einfach nur, weil ich wirklich dieses System, ja, ich würde schon sagen, so ein bisschen übertrieben, mir das halt versucht anzueignen und diese ganzen Videos, die man online sich dann nach der Zertifizierung angucken konnte, ich habe sie inhaliert und gefühlt auswendig gelernt und ja, es hilft mir einfach unglaublich in meiner Arbeit mit den Profis. Und das aller Wichtigste, es funktioniert. Vorausgesetzt, die Jungs machen das halt regelmäßig. Ja, und das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, das ist halt Training, das ist nicht sexy, ja, das ist, davon kriegst du keinen großen Oberarm oder so, ja, ist relativ langweilig, aber ich versuche halt immer wieder zu erklären, warum, wieso, weshalb, ja, und momentan stand
jetzt... Machst du das ähnlich, Daniel, wie du die motivierst für sowas? Sorry, Dom, ich dachte, du wärst durch.
Ja, tatsächlich ist es so, du jeder wird sofort merken, wenn er in eine Position kommt, die er noch nie gemacht hat, dass es für ihn sehr ungewöhnlich ist. Und man kann direkt auch ein Beispiel nennen, wenn du halt in der 90-90-Position bist, sprich, du setzt dich hin, du hast das vordere Bein 90-Grad-Winkel auf dem Boden, das hintere Bein definitiv auch 90-Grad-Winkel. Und wenn du jetzt die Person einfach mal da stehen lässt, wird dir ein Großteil der Basketballer einfach umkippen, wenn die nicht die Hände auf dem Boden machen. Natürlich hängt das auch mit der Länge ab, von der Beinachse, aber letztendlich ist es so, dass die überhaupt keine Kontrolle von der Position haben und das haben viele Leute nicht. Und wenn du jetzt auch noch Aufgaben dazu hinstellst, hey, beweg mal deinen Fuß hoch oder versuch mal richtig schön dein Knie zu heben. Das Gleiche geht auch, wenn du jetzt, wenn wir zum Beispiel Sprunggelenk gehen, beweg das mal richtig detailliert. Die meisten haben da überhaupt kein Gefühl dafür. Und wenn die erstmal merken, oh, holla, das ist ja richtig schwer, das tut ja sogar ein bisschen weh, also im Sinne von, ja, neue Bewegung, oh, das ist, das quietscht ja auch so ein bisschen, dann glaube ich, ist das Interesse dann auf einmal da, weil die merken, die sind nicht gut drin.
Und das ist so der Buy-in, den
genau, du brauchst. Genau, wenn die Interesse da ist, wenn die merken, hey, ich bin da nicht gut drin, ich muss da was machen. Das ist, ich glaube, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn die merken, dadurch werden die besser. Wenn du jetzt in eine Position gehst und da andauernd arbeitest, ich habe jetzt auch Leute, die über 50 Jahre alt sind, ich mache dir mit denen Schultercast. Und die Schulter geht nicht richtig hoch, also die Extension, die Streckung oben, siehst du nicht so richtig. Und wenn du das immer wieder machst, im Bewegungsgrad, der möglich ist für die einzelne Person, und die machen das jetzt 3, 4, 5 Einheiten, die Rückmeldung ist danach perfekt. Also die merken, oh, das bewegt sich ja deutlich besser, wenn ich jetzt auf einmal Gewicht auch über dem Kopf hebe. Und vorher war es so, das war nicht über dem Kopf, sondern war, keine Ahnung, 10, 20 Zentimeter weiter nach vorne. Tatsächlich ist es eine schöne Rückmeldung auch für das Nervensystem, weil dann merkt man auch, hey, ich kann ja tatsächlich doch ein bisschen weiter nach hinten. Die Muskulatur wird auch anders belastet.
Ja, also auch für die alten Poppies hier, es ist nicht zu spät. Ja, ihr könnt noch lernen, euren Arm zu heben, falls da wer Probleme hat.
Ja, und vielleicht, um nochmal darauf einzugehen, ich hatte ja vorhin gesagt, das Ganze funktioniert. Ja, auch nochmal, nehme ich nochmal mich als Beispiel. Ich hatte die ganze Zeit, ich wusste die ganze Zeit, dass ich einen unglaublichen Unterschied in meiner Hüftgelenksbeweglichkeit in Innenrotation habe. Die linke Seite war immer deutlich schlechter als die rechte. Und bevor ich dieses Seminar besucht hatte, habe ich halt immer wieder das Gleiche gemacht. Ich bin ins Fitnessstudio gegangen, ich habe Foam Rolling gemacht, ich habe mich gestretched, ich habe mich aktiviert. Und danach hat sich das immer ein bisschen besser angefühlt. Die Range war auch immer ein bisschen größer. Aber wenn ich dann den nächsten Tag wieder ins Fitnessstudio gegangen bin und das Ganze kalt nochmal gecheckt habe, es war immer wieder genauso schlecht wie davor. Das heißt, das ganze Training, was ich gemacht habe,
mehr Foam Rolling.
Ja, genau. Hat das langfristig halt nicht verbessert. Ja, und als ich dann die Strategien von diesem Trainingssystem regelmäßig angewendet habe, bin ich morgens ins Studio gekommen und habe geguckt und es war wirklich so, dieser Effekt ist geblieben, aber halt nur durch Regelmäßigkeit. Ja, und das ist auch der Grund und das ist auch das, was ich mit Athleten immer beobachten kann, ja, gerade mit dem ich sehr, sehr eng zusammenarbeite, da ist eigentlich immer das gleiche Feedback, ja, dass sie sich besser fühlen und wenn du sowas gefunden hast, was mit Athleten funktioniert, in meiner Position, holla, ja, dann muss ich damit arbeiten.
Ja, vielleicht so ein bisschen das als Überleitung zum nächsten Punkt, Feedback von Kunden. Das finde ich auch noch interessant, wenn ihr da mal kurz eure Erfahrung vielleicht so ein bisschen teilt. Bei Dorm kam es jetzt schon mal ab und zu mal durch, weil du hier einfach mit Khaled, mit Dom Spohr, teilweise hatten wir schon Spieler, mit denen du einfach eine sehr intensive Arbeitsbeziehung hattest. Deswegen, Daniel, wie ist denn das bei dir? Hast du da auch so Kunden, wo du merkst, ey, jetzt bin ich hier besonders drin, irgendwie, das freut mich jetzt einfach so besonders, weil ich hier sehe, was die für riesen Fortschritte machen, siehst du die eher alle gleich, wie geht dir das mit Feedback von Kunden, ist das auch sehr positiv würdigend oder nehmen die das dann einfach nur so hin, vielleicht kannst du da mal ein bisschen drüber sprechen und was das mit dir so macht.
Ja, also wenn du erstmal im Reha-Bereich tätig bist, dann nimmst du natürlich die Rückmeldung von einer Person, die Schmerzen hat, oder frisch operiert ist und auf einmal es geht dieser Person besser, nimmst das komplett wahr. Du lebst das und du willst natürlich dein Bestes tun, um die Leute zu helfen. Und ich glaube, das ist das, was darum machen wir das letztendlich, darum arbeiten wir, darum suchen wir diesen Beruf aus, weil wir gerne Leute irgendwie irgendwas dazu beitragen möchten, dass die sich besser fühlen oder besser werden. Und das nimmt natürlich einen mit, der lebenlang irgendwelche Schmerzen hat. Und auf einmal siehst du, seine Lebensqualität ist deutlich besser, weil er zum Beispiel seine Cars angefangen hat zu machen und nicht 65 Minuten lang in der Formrolle rollt. Das ist tatsächlich manchmal faszinierend, wenn du siehst, wie viele Leute überhaupt nicht wissen, wie die oder was die machen können und versuchen mit irgendwelchen Beispielen, die irgendwo mal auf Videos auf YouTube gesehen haben, sich zu helfen und letztendlich es so einfach ist. Und deshalb finde ich dieses FAC-Konzept so einfach und es kann dir so viel geben. Und die meisten Leute, die ich bisher hatte, ist die Rückmeldung nur positiv. Von Nele Eckert, die bei euch war, bis zum ganz normalen Hobbysportler.
Stimmt, du hast auch schon Beispiele.
Genau, also auch in Deutschland genug Beispiele gehabt, wo einfache Bewegungsmuster geholfen haben, wo ich auf einmal eine deutlich bessere Mobilität gewonnen habe dafür. Und das Gleiche mache ich ja auch hier. Besonders im Reha-Bereich. Im Reha-Bereich musst du ja irgendwie anfangen mit klein, also mit Basics. Und
da kommen die ja eh schon mit dem Mindset.
Genau, das ist eigentlich perfekt für die Reha. Das ist langweilig, wenn man sich in eine Position begibt, wo man sich einfach jetzt nur auf ein Gelenk konzentriert. Aber wenn man merkt, dass es einem hilft und momentan, wenn irgendjemand verletzt ist, muss er natürlich mit diesem Gelenk ein bisschen mehr arbeiten. Und das der schenkt dann auch 60 Minuten Aufmerksamkeit für Cars dann auf einmal. Und der wertschätzt das dann auch, wenn er weiß, dass er damit ein Buy-in hat.
Und hast du jetzt in Malta nochmal kurz nachgefragt, auch so viele Reha-Patienten? Oder hast du auch eher ein anderes Klientel da jetzt im Vergleich zum Atletikum?
Ich wollte gerade sagen, was hast du gerade gesagt?
Was habe ich gesagt?
Malta.
Malta, was habe ich gesagt?
Malta, Zypern,
du hast Lennart.
Oh Gott.
Ich glaube, du hast das vorhin.
Das habe ich seit Tagen.
Ich glaube, du hast
das
vorhin erwähnt.
Höre
ich jetzt richtig?
Oh, ja.
Ich ignoriere das mal so richtig eiskalt, aber drittes Mal kann ich das auch nicht ignorieren.
Nee, ich erzähle seit Tagen, erzähle ich, dass ich bald Brain Pops aufnehme mit einem Coach aus Malta. Geil. Ja, okay, aber trotzdem gleiche Frage.
Ja, stell bitte nochmal die Frage, Lennart.
Wie dein Klientel jetzt auf Zypern ist, ob das auch viele Reha-Patienten sind oder ob das jetzt doch eher andere Patienten sind im Vergleich zum Athletikum.
Um ehrlich zu sein, sind es relativ wenig Reha-Patienten, weil erstmal muss ich dazu kommen.
Ah, ja.
Also wie gesagt, die meisten Leute hier, um das Konzept hier auf Zimmer ein bisschen zu erklären, die meisten Leute, wenn die verletzt sind, gehen sie zum Physiotherapeuten. Der Physiotherapeut macht mit denen Treatment, wie ihr das so kennt, also offene Massagebank, paar Übungen und dann vielleicht sogar paar Stabilitätsübungen auf dem Bosu-Ball und schlag mich tot. Und nach paar Einheiten ist das dann vorbei. Und es gibt keine Reha-Zentren, wo du tatsächlich so richtig einen Sportwissenschaftler hinten hast. Das machen nur Physiotherapeuten. Die haben natürlich auch Equipment. Die machen das auch teilweise gut, bin ich mir ziemlich sicher. Aber deshalb meine ich, das, was im Athletikum abgeht, das ist einzigartig. Diese Zusammenarbeit zwischen Physio und Sportwissenschaftler, das muss eigentlich für jeden, der verletzt ist, gegeben sein. Und deshalb ist es bei mir so, momentan habe ich viel mehr Kunden, die an sich irgendwas ändern möchten. Jeder hat irgendwelche Verletzungen, irgendwelche Beschwerden schon mal gehabt oder hat die immer noch. Aber die meisten sind tatsächlich zu mir jetzt gekommen, weil die ihre Lebensqualität verändern möchten. Die möchten entweder teilweise auch Gewicht verlieren. Ich hatte jetzt auch einen Kunden, der richtig viel Gewicht verloren hat in den letzten zwei Monaten. Aber ich habe auch Kunden, die einfach nur Rückenschmerzen haben und möchten da daran arbeiten.
Okay. Wir sollten, glaube ich, Geld für diese Folge vom Athletikum nehmen.
Ja, ich glaube, das Konzept ist eigentlich halt überragend, wie die das aufgebaut haben. Ich habe das ja gelebt da und das war für mich auch so ein Riesendilemma, wann gehe ich, muss ich gehen und so weiter, weil das war jetzt nicht auch eine Familie, die ich da hatte. Und Ich bin natürlich froh, dass ich jetzt mein Ding mache hier auf Zypern und so wie ich das aufgebaut habe, ich bin um 7 Uhr morgens da, hau um 22 Uhr ab und ich habe ein Lächeln im Mund. Also das ist, du gehst da rein und du siehst, das ist deins. Das ist nochmal ein anderes Feeling natürlich. Das hast du aufgebaut und das nimmt mich natürlich mit und darum. War der Weg natürlich auch die logische Folge für mich.
Daniel, du hast gerade gesagt, von bis um 7 Uhr da, gehst um gefühlt 10 nach Hause. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass Leute dich Coach Holiday genannt haben?
Ich glaube, der Grund ist dafür, wenn ich auf Zypern oder als ich in Deutschland war und wenn ich mal tatsächlich Urlaub genommen habe, war ich nicht mehr in Göttingen. Ich war immer dann eher auf Zypern oder irgendwo anders. Also wenn ich mir Urlaub genommen habe, war es immer so, okay, die Leute werden dann auf Social Media sehen, dass Daniel im Urlaub ist und ihre Kommentare hinzufügen. Und da Dominik war einer davon, genauso wie das ganze Team.
Stefan Dall hat das aber auch gut umgesetzt.
Inwiefern?
Wie ist das so?
Sie sagt an, Bernd.
Wie ist das so jetzt im Vergleich? Im Athletikum hast du ja dann doch mit den Physiotherapeuten und auch dem Kontakt zu BG Göttingen, da den Trainern, ein größeres Team, was dahinter steckte. Und jetzt klingt das zumindest so, als ob du da noch der einzige Coach bist in deiner Rehab-Facility. Wie ist das so für dich da, den Unterschied?
Mir fehlt schon der Austausch, auch der Austausch mit Dom oder der Austausch mit dem Physiotherapeuten, mit Kollegen da. Das ist natürlich hilfreich. Und manchmal denke ich mir auch, wenn ich jetzt einen Kunden habe, will ich das gerne auch weiterziehen. Also natürlich ist man sich sicher an das, was man macht, oder primär sicher. Aber nicht, dass das ist schön, nochmal eine Person neben sich zu haben, wo man weiß, okay, der kennt sich damit aus und der hat auch diese Erfahrung gesammelt. Und mit Dom war es natürlich immer wieder so, dass wir auch über Kunden im Athletikum gequatscht haben, nicht nur über die Basketballer, sondern Dom war ja gefühlt auch von morgens bis spätabends in der Facility und hat auch mittlerweile Kunden kennengelernt, die überhaupt nichts mit dem Basketball zu tun haben. Und da kamen wir auch immer wieder darauf zu sprechen, wie sein Reha-Prozess ist und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich der Riesenunterschied hier. Ich bin alleine tatsächlich, ja. Ich will gerne mit vielen kooperieren hier. Die Phase ist natürlich jetzt so ein bisschen immer fraglich, weil Sportarten haben noch nicht so richtig begonnen nach Covid und es ist ein großes Fragezeichen, wann wieder alles beginnt. Ich möchte da natürlich Kontakt aufnehmen mit Mannschaften hier aus der Stadt und da sehr gerne auch diversen Sportler weiterhelfen können und das ergibt sich so langsam. Ich habe schon ein paar Leute, die natürlich auch im höherklassigen Niveau hier spielen, aber mal gucken, wie sich das dann weiterentwickelt, wenn erstmal alles wieder normal beginnt, wenn der normale Alltag wieder startet.
Ja,
ja.
Ja, aber es klingt ja so, als ob du da ein Top-Angebot hast, was dann sehr gut wahrgenommen werden kann, wenn es wieder losgeht. Was ich ursprünglich, ich will jetzt aber nicht zu ein großes Fass irgendwie zum Schluss noch aufmachen, ist, was mich einmal noch bei euch beiden so ein bisschen interessieren würde, wie bei euch die Anamnese so ein bisschen abläuft. Also so, wenn ihr wen Neues habt, habt ihr da Unterschiede? Ihr habt euch ja wahrscheinlich auch schon ausgetauscht. Seid ihr da teilweise unterschiedlicher Meinung oder deckt sich das grob dadurch, dass ihr eine ähnliche Trainingsidee habt?
Ich glaube, es hängt immer darauf an, was für einen Kunden du vor dir hast. Bei Dominik ist es ja vielmehr so, dass er Basketballer hat und wenn ich einen Kunde habe, dann muss ich ihn auch davon überzeugen, innerhalb von den 60 Minuten, wo ich eine Einheit habe, dass er auch da bleiben soll. Da kann ich nicht mal 60 Minuten Screening-Verfahren machen. Ich muss ihn natürlich auch Übungen machen lassen, wo er auch natürlich ein Feedback bekommt und merkt. Und dass er natürlich auch Spaß an der Bewegung dann findet, weil Screening ist nicht immer Spaß natürlich. Du wirst halt, natürlich ein bisschen besser gleich erklären. Das Screening-Verfahren, glaube ich, bei einer Diagnostik ist komplett was anderes, als jetzt einen Kunden für eine Mitgliedschaft zu gewinnen. Und das habe ich halt momentan. Und ich werde natürlich, screenen und wie ich schon gesagt habe, CAS ist der perfekte Weg und der einfache Weg und so simpel letztendlich, um deinen Kunden kennenzulernen. Dann würde ich natürlich ein paar Squats machen lassen, vielleicht ein bisschen was deadliften und je nachdem, was für einen Kunden ich habe, auch mal so einbeinige Sachen machen lasse oder einarmige Pushmuster oder Zugmuster. Dann hast du schon einen rundum Eindruck von den Sportler oder Klienten, den du vor dir hast. Und das hilft echt enorm, weil dann kannst du schon mal ein bisschen was aufbauen und von Einheit zu Einheit baust du deinen Plan dann auf für die nächsten 4 Wochen. Jede 4 Wochen ist mein Ziel, den Plan zu verändern. Und ich versuche natürlich immer nach jeder Trainingseinheit ein Feedback von meinem Kunden zu bekommen. Zum Beispiel, wie anstrengend war das? So eine Selbstwahrnehmung von 1 bis 10. Bekomme ich zum Beispiel eine 5 oder eine 6, weiß ich, ich muss an dem Training von auf jeden Fall was verändern. Ist es eine 10, war es natürlich deutlich zu intensiv. Und das hilft mir natürlich, die nächsten Trainingspläne aufzubauen.
Ja, Domi, komm, mir, sag mal was.
Bei mir ist es natürlich so, ich will mit meinem Screening, das ich dann mache, möchte ich natürlich was über die Athleten herausfinden. Ich habe letztens einen Podcast gehört und da hat ein Coach eine gute Sache gesagt, wenn er nur eine Sache hätte, die er machen darf im Screening, hat er gesagt, ist die Infos über die Verletzungshistorie bekommen, ja, weil das macht natürlich auch ultra viel Sinn, weil wir wissen ja heutzutage, dass eine vorherige Verletzung, ja, die Auftretenswahrscheinlichkeit für die nächste Verletzung deutlich erhöht. Das heißt, das muss natürlich was sein, was in meinem Screening vorkommt, ja, aber nicht nur das, ich möchte natürlich auch wissen, wie die Athleten in den letzten 4, 5, 6 Wochen, bevor sie dann zu uns gekommen sind, trainiert haben, ja, damit ich so ein bisschen erkennen kann, was für eine chronische Belastung sie hatten in der letzten Zeit. Ich möchte auch ihre Vorlieben im Kraftraum, ja, das möchte ich auch rausfinden, weil das wichtig ist, weil ich ja will, dass die Jungs was machen, was sie gerne machen im Kraftraum, ja, dann machen sie es auch mit mehr Energie. Das ist so meine Idee, also das ist mein Verständnis. Und wenn es dann zum Testen geht oder zum Screening, ich mache generell nur Tests, die mir natürlich Aussage über den Athleten, also die mir Info über den Athleten geben, aber auch letztendlich nur Tests, die eine Konsequenz für mein Training haben. Ja, also ich teste nicht, um zu testen, das finde ich Quatsch. Und ich versuche es so einfach wie möglich zu halten, damit die Jungs nicht 1,5 Stunden getestet werden müssen für irgendwelche Sachen. Das ist so...
Aber ich fand das nochmal ganz interessant, Daniel, was du gesagt hast mit dieses Mindset, ne, mit dem ihr da beiden rangeht. Dom weiß, der arbeitet jetzt im Zweifel die nächsten 10, 8, 9 Monate mit denen. Und bei dir ist es natürlich nochmal einfach komplett was anderes. Du musst die erstmal klingt jetzt so scheiße, aber erstmal das Geld ein bisschen aus der Tasche ziehen, so ist es ja irgendwo, ne? Also die sollen wiederkommen, das ist ja das Ziel und gleichzeitig ist ja trotzdem dieses altruistische Ziel, was du ja im Hintergrund beschrieben hast, das ist ja letztendlich das, was dich eigentlich antreibt, aber das kann nicht direkt primär ist schon primär das Ziel, aber das ist ein schwieriges Spiel, oder, was man da ein bisschen spielen muss.
Jein, also es ist tatsächlich so, du willst die ja überzeugen, richtig zu trainieren. Und ich bin davon überzeugt, so arrogant sich das auch anhört, dass die bei mir richtig trainieren. Ich habe jetzt keinen Vergleich, wie die anderen trainieren so richtig, aber mit das, was ich vorher gemacht habe, glaube ich, dass ich denen helfen kann. Ob das der Fall ist, schlag mich tot. Das kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Aber ich persönlich bin davon überzeugt, deshalb biete ich ihnen natürlich das auch an. Letztendlich ist es so, dass ich glaube schon, dass er bei mir bleiben soll und dass wir natürlich Ergebnisse erzielen. Und wenn wir es schaffen, dann wird er auch eine Mitgliedschaft über ein Jahr abschließen oder auch vielleicht sogar länger. Bei mir ist natürlich Ziel, dass jeder versucht, auch selbst einen Trainingsplan zu erstellen. Er muss verstehen, warum ich das mache. Ich rede immer viel. Also ich höre viel natürlich, aber ich rede auch mal viel bei einer Trainingseinheit. Weil nur so kann der Kunde dann auch verstehen, warum macht er das denn eigentlich? Es gibt natürlich auch Kunden, die gerne irgendwie einfach nur was machen. Ich sag denen und die machen das. Die nicht unbedingt sich so sehr konzentrieren müssen, weil ihr Alltag, ihr beruflicher Alltag noch sehr viel anders fordert und dementsprechend nicht unbedingt sehr viel denken möchten beim Training. Aber zum Glück habe ich bisher nicht diese Kunden. Die Kunden, die ich bisher habe, sind sehr begeistert und möchten natürlich wissen, warum die das machen. Und das freut mich immer, weil letztendlich glaube ich, dass jeder am Ende des Tages schon einen Trainingsplan selbst erstellen kann von das, was er mitnimmt.
Wie würdest du mit so einem 20-jähriger Dom Du vor 20, vor ein paar Jahren, als du 20 warst, hast du noch ein bisschen anders Krafttraining gedacht. Ist jetzt schon fast 15 Jahre her.
Das ist richtig.
Und wenn der jetzt da, weiß ich nicht, ja, Beine habe ich noch nie gehört, will ich nicht trainieren, Cars, was ist das für ein Scheiß, ich will hier einen richtigen, ordentlichen Bizeps an den Tag legen oder Trizeps, was auch immer, also so, wo ihr einfach sagt, stimmt ihr mit der Trainingsphilosophie einfach grundsätzlich nicht überein, wie würdet ihr damit umgehen?
Es gibt nebenan ein Fitnessstudio, kannst dich da anmelden und Bizeps, Curls und Triceps. Okay. Nee, Spaß beiseite. Natürlich will ich die Kunden gewinnen. Also man muss dir halt natürlich dann überzeugen, dass die, wenn die gerne irgendwas aufpumpen möchten, kann man das auch natürlich ein bisschen anders machen. Aber letztendlich musst du dich davon überzeugen, in diesem Konzept reinzupassen. Also du willst halt ganzheitlich arbeiten mit Schwerpunkte. Wenn dein Schwerpunkt ist Bodybuilding, schön, dann können wir auch gerne mit Bodybuilding arbeiten. Dann arbeitest du ein bisschen exzentrischer, isometrischer vielleicht, mit mehr Gewicht, mit weniger Wiederholungen. Es hat dann auch sein Stand dann da. Aber wenn jetzt einer...
Gewisser Spagat, den man eingehen muss, ne? Wie Dom auch sagt, Vorlieben des Athleten und dann...
Jeder hat seine Schwerpunkte.
Methoden
und der eine will vielleicht da und da ein bisschen besser werden und oder bekommt sein Geld davon und will natürlich dann eine Bikini-Figur auch dann haben, dann musst du dementsprechend auch so trainieren und das ist auch nicht falsch, das eine geht auch mit dem anderen hinher. Also wenn du richtig vernünftig trainierst, glaube ich, dass du auch nackt gut aussehen willst. Und ich glaube, das ist das Ziel von jedem, irgendwie schön auszusehen und schmerzfrei natürlich zu sein.
Ja. Ja, ich glaube, wir haben schon so ein knappes Stündchen. Ich weiß nicht, Dom, hast du noch wichtige Fragen, die du noch stellen willst?
Ja, eine wichtige Frage habe ich noch. Die wollte ich eigentlich am Anfang stellen, aber dann hat es mir gleich wieder so viel Spaß gemacht, habe ich es vergessen. Daniel, du bist ja auch ein Poppy, oder?
Ja. Ich antworte sehr vorsichtig.
Ja, du, wenn du ein Poppy bist, was ist denn so bisher die Folge gewesen, die dir am besten gefallen hat?
Wir wollen uns noch mal ein bisschen selbst beweihräuchern lassen.
Oh, eigentlich.
So nicht jetzt, aber vielleicht hat er ja eine Präferenz.
Eigentlich habe ich einige richtig schöne Folgen mitgehört. Ich muss ehrlich gestehen, da ich auch viele Personen kenne, mit denen ihr tatsächlich den Podcast gemacht habt, sind das die für mich natürlich am interessantesten waren, weil die nochmal auf eine andere Art und Weise zu hören, fand ich super, super cool und super interessant. Von Michael Stockton bis Joan Nick oder Nele Eckhardt. Es gab keinen Podcast, wo ich sagen kann, hey, der war scheiße, um ehrlich zu sein. Also ich habe mir immer gerne im Auto alle angehört. Das ist übrigens ja meine Hinfahrt zur Arbeit, da höre ich Podcasts.
Ich wollte gerade fragen, wann hörst du Podcasts? Das finde ich immer noch ganz interessant.
Im Auto, in der Regel ist es tatsächlich
du
im Auto. Bei,
du bist Autofahrer, ja. Ja, Poppies, kommentiert doch mal. Wir haben jetzt letzte Woche ein paar Kommentare bekommen. Wir wurden auf der Fahrt nach Kroatien in Urlaub gehört. Dann glaube ich beim Backen einmal. Wann konsumiert ihr eure Brain Pops, würde ich mich mal fragen. Könnt ihr uns auf Instagram ja mal mitteilen. Ne?
Ja, Lennart, wenn du nichts mehr hast, dann mach du doch mal die letzte Frage.
Ja, ich habe sie natürlich die ganze Folge auf dem Schirm gehabt, wie immer. Daniel, du bist Poppy, du weißt Bescheid. Wen würdest du gerne mal hier in Brain Pops hören? Wer glaubst du, würde hier gut reinpassen in das Format und tollen Content für unsere Poppies bieten?
Ja, ehrlich gesagt war es mir von Anfang an schon klar. Wenn ich irgendwann mal eingeladen werde, werde ich diese Person auch einladen. Und das, glaube ich, ist eine Person, die nochmal ein bisschen anderen Input reingibt als Physiotherapeut. Und da ist schon Dom richtig dran. Er zeigt mir schon ein Papier, wo er den Namen aufgeschrieben hat. Ja, das ist tatsächlich der Stefan Dall. Und den würde ich natürlich sehr gerne nominieren, weil ich glaube, der passt irgendwie auch zu diesem Konzept. Und er wird nochmal einen komplett vielleicht anderen Input reingeben, der bisher nicht so richtig herauskam.
Stefan, ja, ich hab deinen Namen aus Papier geschrieben, bevor er es gesagt hat.
Ja, dann würde ich sagen, also Poppies, wann konsumiert, nee, wo konsumiert ihr Brain Pops? Das würde uns interessieren. Ich möchte mich ganz herzlich bei Daniel bedanken. Ich fand es sehr interessant, Einblicke in deine Trainingsphilosophie, in dein neues Rehab-Center zu geben. Du kannst ja auch nochmal den Poppies sagen, wo die dich auf den sozialen Medien finden, wenn die da mal genauer abchecken wollen, was du den ganzen Tag treibst. Wir tun das mit unserem Account. Ich finde es immer sehr unterhaltsam und interessant. Und damit würde ich mich schon verabschieden und euch beiden die letzten Wörter überlassen.
Jo, also ich fand das super geil, ehrlich gesagt. Es ist super interessant. Und bei Duffless Rehab and Performance könnt ihr mich natürlich finden auf Instagram. Da schieße ich von morgens bis abends Story rein. Wenn irgendjemand mal gerne eine Übung abgucken möchte und so weiter und so fort, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Aber ja, super cool, Jungs. Also ich hoffe, dass ihr was mitnehmt und dass die Poppies auch was mitnehmen. Und
ach so, und wir haben natürlich vorher mit Daniel abgesprochen, wir haben so Promo-Codes. Das heißt, wer mal auf Zypern trainieren will, einfach mit dem Promo-Code BRAINPOPS20 anmelden und er kriegt 20% auf seinen ersten Monat.
Ja, cool, cool. Nice Idee, definitiv.
Dom, du hast das letzte Wort.
Daniel, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es ist ja schon eine Stunde später und du musst ja auch ins Bett, weil du morgen wieder früh auf der Matte stehen musst. Ja, hat mir super Spaß gemacht. Schön, das mal wieder so ausführlich von dir zu hören. So viel spricht man ja momentan doch nicht miteinander wie damals in Göttingen. In diesem Sinne, bleib weiter dabei. Ruf mich auch mal öfter an, ja, melde dich mal mehr bei mir.
Sag der Richtige. mach ich.
Ja, bleib so, wie du bist und dann läuft das.
Check.
Also, Grüße an die Poppies. Tschö. Bis denn.
Ciao. Tschüss.